NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Nicole Ahles. Guten Tag. Wir bleiben beim Hochwasser. Im Katastrophengebiet in Österreich geht das Wasser langsam zurück. In Tschechien und Polen, wir haben es eben gehört, stehen weiterhin ganze Landstriche unter Wasser. Und das Wasser zieht weiter über Elbe und Oder auch in Richtung Norddeutschland. Hier müssen sich die Menschen mit einiger Verzögerung auf die Wasserwalzer aus Zuflüssen in angrenzenden Ländern einstellen. Darüber habe ich mit Ludwig Schenk vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gesprochen. Und ihn gefragt, mit welchen Pegelständen müssen wir im Norden rechnen und wann?
Ja, also wir sind ja vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor allen Dingen verantwortlich für die tidebeeinflussten Elbegebiete ab Geesthacht. Und da wird natürlich mit leicht erhöhten Wasserständen gerechnet, insbesondere was das Niedrigwasser angeht. Das wird erhöht sein und auch über die Woche dann noch erhöht bleiben. Aber dieser ganze Effekt nimmt dann im Laufe der Tide-Elbe Richtung Hamburg ab und wird in Hamburg, St. Pauli, eigentlich gar nicht mehr groß zu merken sein.
Jetzt haben wir aber ja im Katastrophengebiet enorm viel Wasser. Wie kommt es eigentlich, dass dann bei uns so wenig ankommt?
Ja, das Wasser, das dann in Geesthacht ankommt, fließt ja dann übers Wehr und dann hat man eine deutlich tiefere Elbe und auch deutlich breitere Elbe, die dann natürlich in Hamburg nochmal sich auch zweiteilt in Süder- und Norderelbe in beide Hafenbereiche und damit wird der Effekt dann einfach deutlich abgeflacht und der Wasserstand, der durch die Tide beeinflusst wird, also Hoch- und Niedrigwasser, das eh schon um 4 Meter steigt er jeden Tag zweimal hin und her und damit wird dieser Effekt einfach ein bisschen abgemildert.
Nun ist die Gefahr ja immer dann besonders groß, wenn die Elbe eh schon viel Wasser hat und dann eine Sturmflut von der Nordsee noch reindrückt. Besteht diese Gefahr aktuell? Das Wetter soll ja kommende Woche unbeständiger werden.
Ganz genau. Die Wetterlage stellt sich Anfang der Woche um. Zunächst sind die Wasserstände davon aber noch nicht stärker betroffen. Zum Ende der Woche hin wird die Lage etwas unsicherer. Da sind unsere Modelle auch noch unsicher. Da kann man mit erhöhten Wasserständen rechnen. Aber wie da genau die Entwicklung ist, ist jetzt noch nicht absehbar. Aber es sieht momentan noch bis Mitte der Woche eher ruhig aus, was Wasserstände angeht.
Und wie ist die Situation an anderen norddeutschen Flüssen wie Weser oder Eider?
In den Tide-beeinflussten Bereichen der Weser können wir aktuell keine Effekte des Binnenhochwassers erkennen. Und auch die Eider ist da nicht betroffen.
Ludwig Schenk vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die Blauzungenkrankheit breitet sich in Schleswig-Holstein rasant aus. Laut Landwirtschaftsministerium sind mittlerweile schon mehr als 1.300 Betriebe betroffen. Das sind 20% mehr als noch vor einer Woche. Nicole Ehlert mit den Einzelheiten.
Besonders häufig sind laut Ministerium Betriebe in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland betroffen. Neben Rindern, Ziegen und Alpakas sind nun vor allem Schafe erkrankt. Bei ihnen führt das Virus zu besonders schweren Verläufen und vielen Todesfällen. Das verursacht bei den Schafhaltern sogar Existenzängste. Für Menschen ist die Seuche nicht gefährlich. Um den Stress für erkrankte und geschwächte Schafe zu minimieren, hat der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz verschiedene Deichabschnitte an der Westküste gesperrt. Sie dürfen nicht mehr befahren oder betreten werden.
Das bundesweit einzigartige Netzwerk Niedersächsische Schulen mit Afrika kämpft gegen Rassismus und für Freundschaften über Kontinente hinweg. In Osterode ist eine der 75 Partnerschulen und bei einem Besuch von jungen Senegalesinnen und Senegalesen hat sich wieder mal gezeigt, es geht um Begegnungen zwischen Ländern und darum, voneinander zu lernen und über den Tellerrand zu blicken.
Ganz kurz, listen please. Wir sind jetzt hier bei der Osteroder Tafel. Für uns als Osteroderinnen und Osteroder ist das ein bekannter Ort. Ich glaube, für unsere Gäste aus Kaolack ein ganz spezieller und neuer Ort.
Lehrer Tobias Rusteberg aus Osterode erklärt den Schülerinnen und Schülern aus Deutschland und dem Senegal die Arbeit bei der Tafel. Denn die Jugendlichen sollen sich nicht nur die Abläufe angucken, sondern auch mit anpacken. Und das heißt, Obst auf faule Stellen überprüfen, nur das Nötigste wegwerfen. Dass es in Deutschland eine Tafel gibt, hätte Usman nie gedacht.
Bei den Afrikanern, also in unserer Vorstellung, sind alle Weißen reich. Und ich war echt überrascht, als ich diese Organisation gesehen habe. Ich glaube, wenn wir sowas auch hätten, das könnte sehr helfen. Denn es gibt bei uns viele, die haben nicht genug zu essen. Die leben auf der Straße.
Das Ziel dieses Austausches? Hier sollen Vorurteile abgebaut werden. Tobias Rusteberg ist Lehrer am Tillmann-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode am Harz. Den Austausch zwischen der niedersächsischen Schule und dem Lycée aus Kaolack im Senegal gibt es seit 12 Jahren. Tobias Rusteberg sagt, sich näher kommen, voneinander lernen.
Das funktioniert bei jungen Leuten nahezu vorurteilsfrei und automatisch. Sie sind neugierig an der Lebenswelt des anderen. Sie erkennen aber auch sehr schnell, dass es neben den ganzen Unterschieden auch viel mehr Gemeinsamkeiten gibt.
Das Osterroder Gymnasium ist Teil des Netzwerkes Niedersachsen mit Afrika, das es seit 3 Jahren gibt. Beim Netzwerktreffen in Hannover steckten die Lehrkräfte aller 80 Schulen bis Freitagabend die Köpfe zusammen. Mal darüber sprechen, was man bisher so erreicht hat. Tobias Rusteberg ist überzeugt.
Schulen, die eine Schulpartnerschaft mit Afrika haben, sind Schulen, die weltoffen sind, die Jugendlichen zeigen und erfahrbar machen vor allen Dingen, dass es notwendig ist, auf das Menschsein zu gucken und nicht auf Hautfarbe, Religionszugehörigkeit oder andere Kategorien.
Koordiniert wird das Netzwerk vom Kultusministerium. Andreas Markurt kümmert sich dort um solche Projekte. Er hält sie angesichts des stärker werdenden Rassismus für immer wichtiger.
Gerade solche Partnerschaften mit Ländern in Afrika sind natürlich ein gutes Rüstzeug für die Schülerinnen und Schüler, auch ein anderes Denken zu bekommen und das später als Erwachsene umzusetzen.
Komm weiter so!
Sportfest am Tillmann-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode. Welche Unterschiede gibt es zwischen ihren Heimatländern? Nella hält Deutschland für weiterentwickelt.
Hier, das ist ein modernes Land, eine Wirtschaftsmacht in Europa. Bei uns zu Hause, das ist ein unterentwickeltes Land.
Willi sagt, die Jugendlichen aus dem Senegal seien viel freundlicher miteinander. Da könne er selbst noch viel von lernen.
Am Ende kommt es dann immer darauf hinaus, dass man sich gut versteht, weil wir alle halt
Leute ein bisschen anfeuern, Mensch sind. Ne?
Fatou hat mit einem ganz anderen politischen Klima in Deutschland gerechnet.
Bevor ich hergekommen bin, hatte ich viel von Rassismus hier gehört. Das sieht man im Fernsehen und im Internet. Ich dachte, das ist überall so, aber hier gar nicht. Das finde ich toll.
Es wird getanzt, laut gelacht und gesungen. Nach einer Woche sind die Jugendlichen nicht mehr nur Austauschpartner, sondern auch Freunde. Im Januar treffen sie sich dann wieder, beim Gegenbesuch im Senegal.
Mandy Sati berichtete.
NDR Info. Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen.
Michael Scheel hat Medizin studiert und denkt gleichzeitig wie ein Unternehmer. Der Kinderarzt hat vor einem Jahr eine große Praxis in Nordholz im Landkreis Cuxhaven aufgebaut. Trotz Fachkräftemangels hat er mittlerweile 2 Ärzte und eine Ärztin zu sich geholt. Der letzte Neuzugang kam von einer Münchner Kinderklinik. Scheel selbst sieht seine Praxis als Leuchtturmprojekt, das auch in Zeiten eines massiven Ärztemangels weiterhin bestehen kann. Katharine Grimm hat ihn besucht.
Die Praxis in Nordholz von Michael Scheel unterscheidet sich von vielen anderen. Die Wände sind blau foliert, von der Decke hängen bunte Modelle von Meerestieren, im Wartebereich gluckert hinter einer Rutsche ein Aquarium. Seit einem Jahr betreibt Kinderarzt Scheel die Praxis, die eher aussieht wie eine Unterwasserspiellandschaft.
Ich hatte eine kleine Praxis mit 124 Quadratmeter in Bremen und wir haben relativ schnell erkannt, dass hier relativ bald relativ viele Kinderärzte aufhören werden. Und wir wollten einfach nicht die nächsten 20 Jahre 30, 40, 50 Patienten am Tag sagen, nee, es tut uns leid, wir sind voll, wir können sie nicht nehmen.
Im Landkreis Cuxhaven sind laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen schon jetzt 3 Stellen für Kinder- und Jugendärzte nicht besetzt. Noch einmal so viele sind es in der angrenzenden Stadt Bremerhaven. 6 Vollzeit-Kinderärztinnen oder Ärzte fehlen also in der Region. Michelle Jähnel ist gerade mit ihrer 3 Monate alten Tochter in der Nordholzer Praxis. Sie kennt das Problem aus dem Bekanntenkreis.
Die hatten auch große Sorge, dass sie eben keinen Kinderarzt kriegen nach der Geburt, nach der ganzen Schwangerschaft. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass sie dann halt durch die Geschwister, durch die großen Geschwister, weil 99% waren es eben jetzt die 2. Kinder, die gekommen sind, nur durch die Geschwister dann auch den Platz gekriegt haben.
Vor 2 Jahren ungefähr fällte Michael Scheel die Entscheidung, eine große Praxis zu eröffnen. Mit mehreren Medizinern, damit möglichst viele Kinder versorgt werden können. Dabei sind sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch medizinische Fachangestellte kaum zu finden. Scheel nahm die Herausforderung an.
Wenn jemand irgendwo unzufrieden ist oder so nicht ganz zufrieden, dann muss der halt wissen, dass es mich gibt. Und ich muss so interessant für den sein, dass der sich tatsächlich überlegt, seinen Lebensmittelpunkt von wo auch immer zu verlagern und zu sagen, ich ziehe an die Nordseeküste und da genau möchte ich arbeiten.
Neben 40 Tagen Urlaub, guter Bezahlung und festen Arbeitszeiten wollte Scheel einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz schaffen. Der heute 46-Jährige mietete frühere Büroräume im regionalen Versorgungszentrum an, plante alles genauestens durch. Keine Wand blieb, wo sie war. Die neue Praxis in Nordholz ist fast fünfmal so groß wie seine alte. Mehr als 1,2 Millionen Euro investierte er, schaltete auch Werbung in den sozialen Medien.
Die einzige These, wo ich gesagt habe, die muss stimmen, war, ich kriege mit diesem Leuchtturmprojekt meine Ärzte hier hin. Weil über 3-4 Jahre hätte ich das hier nicht alleine betreiben können, dann wäre ich pleite gewesen.
Die ersten Monate bestritt Scheel noch alleine. Aber heute, ein Jahr nach Eröffnung, arbeiten hier 10 medizinische Fachangestellte und neben Inhaber Scheel eine Ärztin in Weiterbildung und 2 angestellte Ärzte. Der Kinderkardiologe Josef Auer ist erst vor wenigen Wochen mit seiner Familie in den Norden gezogen. Vorher war er Oberarzt in einer Münchner Kinderklinik.
Wenn ich in die Praxis gehe, war mir das immer schon ganz angenehm zu wissen, dass ich da nicht alleine bin. Aber es doch immer wieder Dinge gibt, die man dann auch einfach in einem Kollegenteam besprechen kann. Deswegen fand ich das Konzept, dass wir hier 3 bis 4 Leute ungefähr sein sollen, sehr gut. Und auch insgesamt die Praxis hat natürlich schon auch eine gewisse Anziehungskraft.
Scheel ist stolz, dass sein Konzept aufgeht. Platz für einen weiteren Arzt hätte er noch.
Katharin Grimm berichtete. Sie sind ein Stück Zeitgeschichte. Sie bewegen und bleiben im Gedächtnis. Der World Press Photo Award zeichnet seit 1955 die besten Pressefotos aus. Die Bilder der diesjährigen Verleihung sind von morgen an im Altonaer Museum in Hamburg zu sehen. Und das ist schon das dritte Mal, dass die Fotos in diesem Museum präsentiert und ausgestellt werden. Insgesamt wurden 24 Fotografinnen und Fotografen ausgezeichnet. Die Jury hat dafür über 60.000 Beiträge aus 130 Ländern gesichtet und bewertet. Kerry Rügemer hat sich die Ausstellung schon mal angesehen.
Als erstes fällt der Blick auf das Pressefoto des Jahres. Eine Palästinenserin im blauen Kleid und gelbem Kopftuch drückt ihre in ein weißes Leichentuch gewickelte Nichte innig an sich. Eine israelische Rakete hat sie getötet. Eines der Bilder, das das Leid, den Kummer und die Gewalt des Krieges thematisiert. Nicht nur wie hier im Gazastreifen. Gewalt gegen die Natur und daraus resultierende Proteste rückt die Bildstrecke Niemandsland des Hamburger Fotografen Daniel Chattar in den Fokus. Der Kampf von Aktivistinnen und Aktivisten, die gegen die Rodung des Hambacher Forsts und den Abriss des Dorfes Lützerath im Rheinland kämpfen. Beides soll Platz für den Kohletagebau machen.
Das waren wirklich teilweise sehr emotionale Momente, die ich miterlebt hatte und die mich auch selber mitgenommen haben. Für mich ist das eigentlich ein wichtiger Teil tatsächlich meiner Arbeit. Also mir geht es eigentlich nicht darum, mich davon abzugrenzen, sondern wirklich das auch zu einem gewissen Teil zuzulassen, dass das auf mich einwirkt und das dann eben auch in meinen Bildern wieder zu transportieren.
Daniel Chattar hat auf den Auslöser gedrückt, als Polizisten jemanden wie ein Paket verschnürt von einem Feld tragen, wie ein Bagger eine Kirche abreißt. Die Fotos hier sind alle beeindruckend, berührend oder erschütternd. Das Leid in Gaza, kanadische Feuerwehrleute im Kampf gegen Brände, Umweltzerstörung, der Krieg in der Ukraine, Fluchtgeschichten. Diese Bilder dokumentieren wichtige Ereignisse des letzten Jahres. Und sie erzählen Geschichten. Da nestelt ein alter Mann auf Madagaskar, Dada Paul, an seiner Krawatte. Seine Enkelin daneben knöpft ihre Jacke zu. Sie bereiten sich auf den Gottesdienst vor. Dada Paul ist an Demenz erkrankt. Die südafrikanische Fotografin Lee N. Olwage hat für diese Bilder den Preis für die Story des Jahres bekommen.
We need to look at stories like this.
Es ist wichtig, auch solche Geschichten zu dokumentieren. Nicht nur die Schlagzeilen, die Katastrophen, das Elend dieser Welt. Mit diesen kleinen Geschichten kann man sich persönlich identifizieren, kulturell. Für mich ist das wunderbar, meine Fotogeschichte in diesem Rahmen hier zu sehen.
It's just incredible to see the story celebrated in this way.
Normalität vor dem Hintergrund von Umweltfrevel zeigt das Foto der Venezolanerin Adriana Fernandez. Ein paar Frauen sitzen auf der nächtlichen Straße an einem Tisch und spielen Karten. Der Himmel ist orange von einer der weltgrößten Gasfackeln über einem Erdölfeld erleuchtet. Und auch die Probleme und die Verfolgung von LGBTQ-Personen ist dokumentiert, mit der Fotostrecke Verschwiegene Verbrechen aus Peru. Eine ganz wichtige Ausstellung und Ehrung für Fotografinnen und Fotografen auf der ganzen Welt. Auch wenn es manchmal Mut erfordert, hinzuschauen.
Zu sehen sind die World Press Fotos 2024 von morgen an und dann bis zum 14. Oktober im Altonaer Museum in Hamburg.